Wir schlagen auf den ersten Johannesbrief. Der erste Johannesbrief, wer seine Bibel dabei hat, darf mitlesen. Allerdings wird mein Text etwas anders lauten, als der in der Lutherbibel vorzufinden ist. Wenn Sie eine russische Übersetzung haben, dann dürfte er dem Russischen sehr ähnlich sein, weil die eine sehr gute Übersetzung ist, die etwas näher am Text bleibt, als Luther es gewohnt war zu tun, obwohl die lutherische Übersetzung eine sprachlich gelungene ist. Aber an einigen Stellen hätte man etwas genauer übersetzen können. Das ist bei der Synodalübersetzung der russischen hier und da gut gelungen, in den meisten Fällen wohl. Also ich lese aus meiner Fassung, das Neue Testament in deutscher Fassung, und beginne mit dem ersten Kapitel, Kapitel 1, Vers 1 zu lesen. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir anschauten oder beobachteten und unsere Hände betasteten vom Wort des Lebens. Oder man könnte einen neuen kurzen Satz einfügen: Es betrifft das Wort des Lebens. Und dann hält der Apostel inne in seinem Schreiben und erklärt, was er eben kurz gesagt hat, vom Wort des Lebens. Da meint er, muss er etwas einfügen, bevor er weitergeht. Der Satz ist noch nicht zu Ende. Er fügt hinzu: Und das Leben wurde offenbar. Wort des Lebens, dass dieses Leben, das zum Wort gehört, wurde sichtbar, wurde offenbar, und wir haben gesehen und bezeugen und berichten euch das ewige Leben, das beim Vater war, eigentlich ihm zugewandt war und uns offenbar wurde, uns sichtbar wurde, wie er gesagt hatte. Jetzt greift er den Satz, den er mit Vers 1 begann, wieder auf, nachdem er das Wort des Lebens ein wenig beleuchtet hat, setzt er seinen Satz wieder fort. Was von Anfang war, was wir gesehen und gehört haben, berichten wir euch. Warum? Damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dieses schreiben wir euch, damit unsere Freude vollkommen sei. Dies ist der Eingang in diesen kurzen, aber gedrängt reichen Brief. Ein schöner Brief. Wir möchten ihn nicht missen. Es ist Gottes Wort von dem Apostel Johannes, der von sich selbst sagte, er sei der Jünger, den Jesus liebte. Natürlich liebte Jesus alle seine Jünger. Aber Johannes ist die Liebe, die Jesus zu ihm hatte, ganz besonders wichtig geworden. Er und sein Bruder hießen ja Donnerssöhne. Da hörte man, wenn die zwei was machten. Vielleicht weniger Licht oder Blitz als Donner, sehr aktiv, spontan wahrscheinlich, raue Fischersleute. Der Vater hieß Zebedäus, ein guter Geschäftsmann, der hatte es zu etwas gebracht. Und die Söhne hatten ganz schön mitgeholfen. Und sie hatten sogar ein Haus in Jerusalem. Sie wohnten ja in Galiläa im Norden. Aber sie waren verhältnismäßig wohlhabend. hatten Verbindung zur hohen priesterlichen Familie. Es war also eine interessante Familie. Aber als der Herr Jesus in das Leben dieser Familie kam, dann wurde vieles anders. Dann fingen sie an, ihr ganzes Leben nach Jesus auszurichten. Die zwei Brüder, die Zwillinge, verließen ganz spontan sofort, als Jesus sie ansprach, ihre Netze, da konnten die Arbeiter, die anderen damit fertig werden. Sie haben es sich geleistet, sofort aufzustehen, ihre Arbeit zu verlassen und mit Jesus zu gehen durchs Leben. Der war inzwischen, er wohnte ja in Nazareth, war wohl etwas umgezogen, hatte zurzeit kaum eine Heimat, aber er war ein beliebter Lehrer im Volk geworden. Und Johannes und Jakobus folgen nun Jesus nach und leben mit ihm, zusammen mit anderen Kollegen, die Jesus ebenfalls gerufen hatte. Der eine war ein Zöllner gewesen, hatte gut verdient, nicht immer auf rechten Wegen, aber als Jesus ihn rief, hat sein Leben ebenfalls eine radikale Wendung genommen. Und so weiter. Wir kennen die Geschichten, nicht wahr? Wenn Jesus in das Leben einkehrt, dann wird alles anders. Wir brauchen nicht zu warten, bis Jesus wiederkommt. Jetzt schon, wenn Jesus in das Leben kommt, wird alles anders. Von Grund auf. Wenn nicht, dann ist zu bezweifeln, dass Jesus in das Leben kam. Denn das ist die Aufgabe Gottes, durch Jesus Menschen neu zu machen, zu verändern. Er kann sie nämlich nicht so gebrauchen, wie sie sind. Deshalb gehen sie verloren und in die Hölle. Weil Jesus uns nicht so gebrauchen kann, Gott der Vater kann uns nicht so gebrauchen, kann uns nicht haben, so wie wir sind. Wir müssen anders werden. Und das geschieht durch Jesus. Wenn er in das Leben kommt, dann wird man umgepolt. Dann wird man neu ausgerichtet. Dann bekommt man andere Interessen. Dann ist anderes wichtig als die Dinge dieser Welt, das eigene. So war es bei Johannes gewesen. Er konnte sagen, Jesus hat mich lieb. Und diese Liebe hat ihn arg gedemütigt, hat ihn klein gemacht, sanftmütig gemacht, aus einem Donnerssohn einen Lichtsohn gemacht, einen hellen, kraftvollen Zeugen für Jesus Christus. Er war zunächst, wie ich schon eben sagte, ein Nachfolger Jesu gewesen. Wir nennen diese Jünger, das heißt Schüler von Jesus Christus, der ein Lehrer war. Damals hat es immer wieder solche Lehrer gegeben. In Griechenland hießen sie manchmal Philosophen. Die gingen durchs Land und lehrten oder gaben ihre Weisheiten von sich. Manchmal war es interessanter als bei anderen Lehrern. Als Jesus auftrat, merkte man, hier ist eine ganz andere Botschaft. Und er zog viele Leute an sich, aber auch den Hass solcher Lehrer, die sich bedroht fühlten. Das war traurig und wir wissen, was daraus wurde. Jesus wurde gekreuzigt und das war alles im Plan Gottes. Er stand dann aber wieder auf, weil er Gottes Sohn war. Und seine Jünger, seine Nachfolger, seine Schüler waren inzwischen zu Aposteln geworden, das heißt zu Gesandten. Das Wort, das deutsche Wort Apostel, ist eigentlich ein verdeutschtes griechisches Wort. Und das griechische Wort heißt ein Gesandter. Mit einer besonderen Aufgabe versehen. Hinter ihm steht ein Sender, ein Sendender. Und dieser Gesandte richtet eine Botschaft aus oder verrichtet eine Aufgabe im Namen seines Sendenden. Und wenn die 12 Jünger zu Aposteln wurden, dann haben sie, indem sie in verschiedene Richtungen hinausgingen, die Botschaft von Jesus, ihrem Herrn, ihrem Lehrer, ausgerichtet. Nicht ihre eigene Botschaft. Sie hatten keine eigene. Was sie bei Jesus gelernt hatten, gesehen hatten, gehört hatten, was sie an ihm, in ihm gesehen hatten, das berichteten sie weiter. Und so haben wir in der Bibel, in den Schriften dieser Apostel und der ersten Propheten des Evangeliums, haben wir, was wir apostolische Botschaft nennen. Das heißt, die Botschaft der ersten Apostel, der ersten von Jesus Gesandten. Das Evangelium des Apostels Johannes ist eine solche apostolische Botschaft. Da beginnt der Apostel Johannes ähnlich. Am Anfang war das Wort. Er geht zurück in die Geschichte bis zum Anfang der Weltgeschichte und sagt, wie Gott gehandelt hat, ganz besonders in Jesus Christus. Und in diesem Brief, der ebenfalls apostolische Botschaft ist, nimmt er Bezug auf dieses Evangelium, das er bereits verfasst hat, und sagt, das, was damals am Anfang war, was? Das Wort was oder das ist sächlich eine Sache. Aber Johannes macht bald klar, es handelt sich nicht lediglich oder nur um ein Ding, um eine Sache, um etwas, sondern es handelt sich um eine Person. Passt mal auf, wenn ich noch einmal lese. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, Sie haben gehört, das ist Wort natürlich, aber Sie haben gesehen, das ist mehr als Wort. Was wir anschauten, das ist mehr als Wort. Und unsere Hände betasteten. Eure Hände können meine Predigt nicht betasten. Die kommt an euer Ohr. Ihr hört sie, aber ihr könnt meine Predigt nicht sehen. Ihr seht mich. Und wenn Johannes sagt, sie sahen, dann sahen sie den Wortverkündiger. Mehr als das. Sie sahen eine Person, die Wort war. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und alles ist durch dieses Wort, durch diesen Gott, durch diese Person geschaffen. Und es ist nichts von allem dem, was da ist, das nicht durch ihn, durch diese Person geschaffen wurde, entstand. Und das Wort wurde Fleisch. Lebendige Leibhaftigkeit. Jesus wurde in Bethlehem geboren. Gott sprach in Form eines Kindes, eines Menschenkindes namens Jesus. Gott in Fleischesgestalt. Johannes sagt hier, was er im Evangelium Johannes sagte, Gott ist in seinem Reden Fleisch geworden, Mensch geworden, unter uns gewesen. Und deshalb kann er sagen, wir haben nicht nur gehört, wir haben gesehen, wir haben beobachtet, betrachtet, Wir haben betastet. Sie haben mit Jesus gesessen, mit ihm gegessen. Sie haben ihr Leben Tag aus, Tag ein mit ihm gelebt. Johannes kannte Jesus aus erster Nähe, engster Nähe. Wenn Johannes hier so spricht, dann will er uns sagen, dass Gottes Wort in Form einer Person zu uns gekommen ist. Das Evangelium ist also mehr als nur eine Botschaft. Das Evangelium ist Gott in Menschengestalt. Er ist, Jesus ist die Botschaft. Und deshalb kann auch der Apostel Paulus sagen, wir verkünden Christus. Wer seine Bibel dabei hat, kann vielleicht einmal aufschlagen. Kolosser Kapitel 1. Da haben wir es sehr deutlich. In Kolosser Kapitel 1 sagt er, in Vers 25, deren Diener ich wurde, nach der Verwalterschaft Gottes, die mir für euch gegeben ist, um das Wort Gottes ganz auszurichten. Das Geheimnis, das seit Beginn der Weltzeiten und der Geschlechter verborgen gewesen ist, jetzt aber geoffenbart wurde seinen Heiligen, die Gott kennen lassen wollte, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei, unter denen, die von den Völkern sind, welcher Reichtum Christus in euch ist, eine Person, den wir als Botschaft verbreiten. Nicht die Botschaft von Christus nur, sondern Christus als Botschaft verbreiten, sagt er. Den wir als Botschaft verbreiten, wobei wir jeden Menschen mahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen darstellen als Vollendeten, das heißt, als ans Ziel angekommenen, in Christus Jesus. Christentum ist nicht nur eine Sache, nicht nur eine Religion. Christentum ist Christus. Das ist das Herrliche. Nicht nur ein Glaube, sondern eine Person. Also, wir kommen zurück zu 1. Johannes. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir anschauten und unsere Hände betasteten, es geht um das Wort des Lebens. Um diese Person, die Leben war, er sagte, ich bin das Leben. Und Johannes sagt von ihm, er war das Wort. Vom Wort des Lebens spricht er hier, das ist seine Botschaft. Und das Leben wurde offenbar, wurde sichtbar, man hat es gesehen, so dass man es betasten konnte, anschauen konnte. Und wir haben gesehen und bezeugen. Wir sind Augenzeugen und wir können euch das bezeugen. Und nun kommt ein Wort, Luther übersetzt, glaube ich, verkünden oder verkündigen. Das Wort im griechischen Neuen Testament, im Grundtext, ist eigentlich nicht das Wort für verkünden. Dafür gibt es ein anderes Wort. An dieser Stelle haben wir ein genaueres. Wenn jemand von euch aus eurer Mitte irgendwo hingeht, an eine Konferenz fährt, man kann nicht jeder kann fahren, und so fährt er, dann fährt er dorthin und erlebt die Konferenz. Und dann kommt er zurück und berichtet euch, was dort gesagt und geschehen ist. Das ist der Gedanke. Johannes wuchs auf unter dem Volk, wurde von Jesus gerufen, komm, komm mir nach, lebe mit mir, sei mein Schüler. Das hat er gemacht und dann hat Jesus ihn gesandt, ausgesandt. Ausgesandt mit der Botschaft von Jesus Christus. Und jetzt schreibt er und sagt, ich komme jetzt gleichsam zurück und berichte. Ich bin bei Jesus gewesen, ich habe ihn erlebt und ich kann euch vergewissern. Und wir haben eben gehört, mit wie vielen Worten er das versucht deutlich zu machen, dass er bei Jesus war und dass er das wirklich erlebt hat. Man kann ihm das glauben, ihm abnehmen. Und ich berichte euch jetzt, was? Sehr interessant formuliert Johannes hier. Und zwar so, wie wir das normalerweise im Deutschen nicht ausdrücken würden. Wenn wir von Leben sprechen, dann können wir sagen, ich spreche über das Leben oder ich habe nachgedacht über das Leben. Ich habe etwas geschrieben über das Leben, je nachdem, wie wir mit dem Leben umgegangen sind. So können wir das zum Ausdruck bringen. Aber Johannes, der Jesus erlebt hat, sagt etwas anderes. Er sagt, wir als Apostel, wir Gesandten, ich, Johannes, die anderen, Paulus und so weiter, manche waren schon gestorben, die meisten wohl, wir berichten euch das ewige Leben. Kann man Leben berichten? Man berichtet doch vom Leben oder über das Leben. Ein Schüler macht sich Gedanken über das Leben eines gewissen Politikers und berichtet vielleicht in der Klasse davon. Dann berichtet er über das Leben eines Namhaften. Aber Johannes sagt, wir berichten euch das ewige Leben in Personform. Das ist starke Sprache. Konzentriert. Aber das muss so gesagt werden. Das geht über das normale Deutsch hinaus. Auch über das normale Griechische. Weil wir hier Wahrheiten haben, die kaum in unseren Sprachen auszudrücken sind. Und das sollten wir versuchen, so zu hören, so zu lesen, wie es da steht. Warum? Weil der Heilige Geist, der dieses Wort gegeben hat, will, dass wir mitkriegen, was es um die Unmittelbarkeit von Jesus Christus ist. Er ist nicht nur irgendein Lehrer gewesen vor 2000 Jahren, der verspottet und gekreuzigt wurde und bis heute noch verpönt ist, mit dem man nichts anfangen kann. Gott, ja, sagt man, so leichtsinnig, aber mit Jesus, da kann ich nichts anfangen. Nun, wenn er so bedeutsam war, warum wollen Sie sich nicht dafür interessieren? Eines Tages wird man vor ihm stehen müssen. Es ist höchste Zeit, dass man sich für ihn interessiert. Die kommende Bundeswahl mag interessant sein für manche Leute. Aber sie fällt weit zurück in den Schatten gegenüber der Person Jesus Christus, der größer ist als jeder Politiker, König aller Könige, Herr aller Herren, heute verspottet, eines Tages vielleicht bald aus den hinter den Kulissen der Wolken hervortreten wird und dastehen wird. Und dann wird man sich sehr stark für ihn interessieren. Weil an ihm, an seiner Person, eine ganze Ewigkeit abhängen wird. An Jesus entscheiden wir uns alle. Das will Johannes uns mitgeben. Ich berichte euch eine Person, die Leben ist. Ich berichte euch von einem Wort, das Fleisch ist. Leibhaftigkeit annahm. Jesus ist es, der wichtig ist. Wir berichten euch das ewige Leben. Und das Leben wurde offenbar. Das heißt in diesem Fall sichtbar. Es war da, aber in Jesus wurde das Leben Gottes sichtbar. Niemand hatte Gott wirklich gesehen. Und Gott ist das Leben und er gibt es, wem er will. Jeder von uns hat mitgeteiltes Leben. Wir haben es von unseren Eltern. Aber Gott hat es von niemandem. Er ist das Leben. Und als Jesus geboren wurde, kam Gott als Leben in die Welt. So wurde Gott als Leben sichtbar. Und nun hat man zum ersten Mal in der ganzen Weltgeschichte gesehen, vor seinen Augen, wie Gott aussieht. Als Jesus einige Jahre hier gedient hatte in der Öffentlichkeit, musste er selbst seine Jünger daran erinnern, Philippus im Besonderen. Philippus, du willst Gott sehen? Du willst, dass ich ihn euch zeige? Du hast ihn gesehen. Die ganze Zeit, hätte er sagen können. Hier. Wenn du mich gesehen hast, hast du Gott gesehen. Das hatte Philippus noch nicht so richtig mitbekommen. Johannes bekommt es mit. Und er hat das zu Papier gebracht. Und nun können wir es hier lesen. Ich berichte euch das Leben, das ewige Leben. Es ist sichtbar geworden in dieser Person Jesus Christus. Das Leben wurde offenbar und wir haben gesehen und bezeugen und berichten euch das ewige Leben, das beim Vater war. Und das Wort, das dort im Grundtext gebraucht wird, bedeutet mehr als nur beim Vater sein. Ihr sitzt da nebeneinander. Ich weiß nicht, wie viel jeder von euch gemeinsam hat mit dem er da gerade sitzt. Zum Teil dürfen es vielleicht Familienmitglieder sein, dann habt ihr mehr miteinander. In einigen Gemeinden sitzen Mann und Frau zusammen, da natürlich sind sie eins. Die haben dann sehr viel miteinander. Wenn die Kinder dabei sind, dann haben wir auch mehr miteinander. Aber es kann sein, dass sie einfach in die Gemeinde, in den Saal hier kamen und jemand anders, ein Fremder oder vielleicht auch Bekannter, setzte sich eben neben sie. Und sie sitzen so, sie dulden das, sie haben aber nicht viel vielleicht gemeinsam. Vielleicht kennen sie einander, vielleicht nicht. Was heißt schon beieinander, nebeneinander? Was Johannes hier sagen will, ist viel mehr als das, dass Jesus so neben Gott saß, sondern er war ihm zugewandt. Gott ist drei in einem. Gott ist eine Person und doch drei Personen in einem, beides. Das können wir nicht fassen. Aber die drei sind nicht so einfach nebeneinander. Oder schauen noch geradezu in jeder in eine andere Richtung, wie wir das manchmal tun, wenn wir nicht gerade viel mit dem anderen zu tun haben wollen. Nein, die Bibel sagt uns an mehr als an einer Stelle, dass in der Dreieinigkeit Gottes man zueinander gewandt ist. Das gehört zum Wesen Gottes. Sie haben Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft der Liebe. Gott hatte es überhaupt nicht nötig. War vollkommen glücklich zu dritt. Seit aller Ewigkeit. Und doch hat er es für gut befunden, eine Welt zu schaffen und Menschen darauf zu stellen, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Aber er hat es nicht nötig. Überhaupt nicht. Das ist lauter Weisheit Gottes und Liebe Gottes, dass er Menschenwesen schafft und mit ihnen Gemeinschaft hat, in ihnen ein Gegenüber hat. Das ist alles Geschenk. Und jetzt sind wir da. In Gottes Bild geschaffen, zweimal geschaffen, wenn wir Kinder Gottes sind. Und jetzt sind wir ihm zugewandt. Denn so wie Jesus im Vater ist und der Vater in ihm ist, so wie sie einander zugewandt sind, so sagt Jesus, will er, dass wir in ihm sind und er in uns und wir ihm zugewandt und wir bleiben in seiner Liebe. Nicht, dass wir Götter werden oder Gottheiten, aber die Beziehung soll eine gewisse Ähnlichkeit kennen. Die Beziehung, die wir zu Jesus haben und die er zum Vater hat, dieselbe Art von Beziehung soll unsere Beziehung zu ihm kennzeichnen. Jesus war von aller Ewigkeit her Gott zugewandt, nicht nur bei ihm. Und das blieb so bis zum Kreuz, als er unsere Stelle einnahm, die wir als Schuldner vor Gott eingenommen hatten. Und dann wandte Gott sich von ihm. 3 Stunden. Und das war eine Hölle. Am Kreuz hat Jesus unsere Hölle, eine ewige Hölle, in knapp 3 Stunden geschmeckt. Wie kann das sein? Das kann nur ein Ewigkeitswesen schaffen. Eine ewige Hölle in kurzer Zeit konzentriert erleben. Dort musste er ausrufen, mein Gott, nicht mehr Vater, warum hast du mich verlassen? Er wusste es, hatte es vorher gewusst, wusste es anschließend, aber in diesem Augenblick hat er unser Los geschmeckt. Aber als die 3 Stunden vorbei waren, dann konnte er wieder sagen, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, neigte sein Haupt und verschied und ging zum Vater. Nicht in die Hölle, die hatte er hinter sich. Als Jesus starb, ging er ins Paradies und nahm einen Schächer mit. Gott zugewandt. Und das bleibt bis heute und in alle Ewigkeit. Und er möchte auch uns mitnehmen in diese Beziehung, in diese Gottzugewandtheit. Kennst du das? Kennst du diese Dauerzugewandtheit zum Herrn Jesus, zum Vater von Jesus? Oder wo geht mein Blick hin, wenn ich morgens früh erwache? Wohin geht mein inneres Auge? Wohin geht der Blick meiner Gedanken? Was beschäftigt dieses Köpfchen? Wie lebe ich den Tag hindurch? Für wen? Für was? Was gehe ich nach? Wem gehe ich nach? Kennst du das, dass dein ganzes inneres Wesen Jesus zugewandt ist von morgens früh, bis die Augen sich wieder schließen im Schlaf? Kennst du das Gebet ohne Unterlass? Lebt das Wort Jesu Christi in dir? Redet Jesus in seinem Wort?
weil das biblische Wort in dir lebt. Hast du es auswendig gelernt? Kannst du es repetieren? Lebst du, wie Jesus mit seinen Jüngern gleichsam lebte, den ganzen Tag wie ein Jünger Jesu, der Schritt hält mit Jesus, als ob Jesus wirklich da wäre? Nein, weil Jesus unsichtbar da ist. Aber wie damals? Das sind so Gedanken, die Johannes uns gleichsam mitgeben möchte. Er war Gott zugewandt und will uns hineinnehmen in diese Beziehung. Was wir gesehen und gehört haben, berichten wir euch. Mit diesem Brief kommt Johannes gleichsam zurück aus der Gegenwart Gottes und sagt, hier, ich erzähle euch, wie es bei Jesus ist und bei seinem Vater. Und meine lieben Freunde, wenn wir, ihr und ich, zu Hause, alleine, die Gegenwart Gottes pflegen, kennenlernen. Zweitens, wenn in unseren Familien die Familien die Gegenwart Jesu kennen. Und wenn wir dann von dort in ein solches Haus kommen und wir einander begegnen, dann könnt ihr euch vorstellen, dass solche Zusammenkünfte von daher gekennzeichnet sind. Solche Versammlungen, wo wir hier miteinander sind, haben nur in so viel Wert, als wir, jeder von uns, zu Hause oder irgendwo alleine in der Zugewandtheit zu Jesus, in der Stille mit ihm Gemeinschaft hatten. Von dort her lebt diese Gemeinschaft. Hören wir es. Paulus oder Johannes sagt, wir berichten euch, was er bei Jesus gelernt hat. Jetzt sagt er, warum er den Brief schreibt. Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Das heißt, Gemeinsamkeiten habt. In diesem Fall das, was mit Gott und mit Jesus zu tun hat, mit dem Wort Gottes. Das befasst alle zusammen gleich. Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. An wen schreibt denn Johannes? Im zweiten Kapitel sagt er, ich habe euch Kinder geschrieben. Also Gotteskinder. Er schreibt an solche, die Väter in Christus sind. Er schreibt an Jugendliche, die das Wort Gottes kennen und stark in Jesus geworden sind. Also er macht deutlich, dass seine Leser Christen sind. Ja, und wenn er um diese weiß, wie kommt es, dass er nicht Gemeinschaft mit ihnen hat? Denn er schreibt ja diesen Brief, damit sie mit ihm und mit anderen Freunden von Johannes Gemeinschaft haben. Nun, das gibt es. Ich hatte bis anhin auch nicht Gemeinschaft mit euch, bis ich hierher kam. Euren Leiter, Bruder Müller, hatte ich getroffen. Aber ich weiß nicht, ob ich irgendeinen anderen von euch, einen Bruder, heißt der Anton? Ja. Den hatte ich wohl als Ersten getroffen. Aber ich hatte von euch gehört und ich hatte zugesagt zu kommen. Und jetzt haben wir Gemeinsamkeiten. Wir befassen uns zusammen mit diesem Wort, das wir nun gemeinsam haben. Aber wann hat man Gemeinschaft miteinander? Wann? Johannes sagt, und unsere Gemeinschaft, in die wir euch einladen, hineingenommen zu werden. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Das ist die senkrechte Gemeinschaft. Er ist oben, wir sind hier und wir schauen auf den Himmel und beten zu ihm und wir hören sein Wort. So stellen wir uns das vor. Wir wissen, er ist überall. Aber er ist höher als wir und so stellen wir uns ihn als oberhalb von uns vor. Und so sprechen wir von einer Art senkrechten Gemeinschaft. Aber wenn Johannes an Menschen schreibt, die Christen sind, dann sind sie auf dieser Welt, gleichsam auf seiner Ebene. Und das ist die waagerechte Gemeinschaft. Und jetzt schreibt er, ich schreibe diesen Brief an euch. Er hat offenbar von Christen irgendwo gehört, wir wissen nicht genau, wo sie sind. Er hat wohl irgendwo von Christen gehört. Und er glaubt diesem Bericht, dass es sich um Christen handelt. Und will nun Kontakt mit ihnen aufnehmen und schreibt diesen Brief. Er weiß etwas von ihnen, aber nicht allzu viel. Er weiß, dass sie Christen sind, dass sie den Heiligen Geist haben, dass sie sehr viel wissen. Aber er weiß auch, dass sie Wiederholung brauchen. Und sie brauchen Kontakt zu anderen Christen und das brauchen wir alle. Auch über eine gewisse Entfernung hinweg. Nun schreibt er diesen Brief, damit sie einbezogen werden in die Gemeinschaft mit den Aposteln und anderen, die Gemeinschaft mit den Aposteln haben. Denn wir sind ja alle eine große Gemeinde Jesu. Wir sollen nicht getrennt sein. Wenn wir geografisch getrennt sind, dann muss das so sein. Aber wenn wir voneinander hören und gar einander irgendwo treffen, dann soll die Einheit in Jesus Christus sichtbar werden. Und dazu, zu diesem Zweck, ist Johannes bestrebt, Kontakt aufzunehmen. Ich schreibe euch, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und wann haben diese Christen Gemeinschaft mit Johannes und seinen Freunden? Wenn beide Gemeinschaft mit Gott haben. Nur in dem Maße hat man diese horizontal, diese waagerechte Gemeinschaft. Wenn das fehlt, liebe Geschwister, dann haben wir nicht Gemeinde, dann haben wir nicht Christenheit, dann sind wir nicht christlich, dann haben wir nicht Gemeinschaft, dann sind wir Heiden. Dann ist nichts da. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht und nur davon. Und nur in dem Maße, wie jeder von uns ganz persönlich den Herrn Jesus kennt und die Gemeinschaft mit ihm pflegt, hat unser Zusammensein Sinn. Unser Zusammensein kann unsere persönliche Gemeinschaft wieder befruchten, das ist klar, wenn wir einander mitgeben. Der Chor gibt uns einiges mit, andere, die hier etwas mitteilen, geben uns etwas mit, verschiedene Brüder treten auf, öffnen das Wort Gottes, geben uns etwas mit. Wenn das der Fall ist, dann werden wir beschenkt und das bereichert wiederum unser persönliches Leben im Alltag. Und so geht es hin und her. Aber eben, es geht um die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und nur in dem Maße haben wir echte Gemeinschaft miteinander. Wenn das fehlt, dann fehlt alles. Dann sind wir eben eine menschliche Gesellschaft, die religiös getüncht ist, angestrichen ist, aber nicht Gemeinde Jesu ist. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dieses schreiben wir euch, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt und damit unsere Freude vollkommen werde. Das ist wunderbar. Johannes wird froh, wenn er anderen sagen kann, was Jesus ihm bedeutet. Und wenn das dazu führt, dass andere hinein einbezogen werden in die Gemeinschaft mit Jesus, das macht ihn froh. Und was Johannes froh macht, macht einen jeden von uns froh. Wenn du etwas von zu Hause mitbringst in die Versammlung der Gläubigen und das weitergeben darfst, dann wirst du froh. die anderen werden auch gesegnet, die werden auch froh. Und das darf man auch betonen. Aber in diesem Fall ist es Johannes wichtig, dass er froh wird. Dann ist er erfüllt, dann ist seine Aufgabe gleichsam erfüllt. Die Sendung Jesu, die sich bei ihm bekundet hatte, das heißt, Jesus hatte ihn ja gerufen und dann hinausgesandt. Und diese Sendung ist dann gleichsam erfüllt, immer wieder erfüllt, wenn er es anderen weitersagen darf und diese dann wieder einbezogen werden in die Gemeinschaft mit Jesus. Und so geht es weiter und weiter, bis Jesus kommt. Das ist Evangelium. Das ist Verbreitung des Evangeliums. Das ist Gemeindewachstum. Innerlich. Das ist biblisches Christentum. Ich möchte über diesen Brief die Überschrift stellen: Gemeinschaft stiftende apostolische Botschaft. Das heißt, die Botschaft der ersten Jünger Jesu, der Apostel. Diese Botschaft von Jesus, die bringt Gemeinschaft unter Menschen hervor. Das ist das Anliegen des Apostels. Dieses schreiben wir euch, damit unsere Freude vollkommen sei. Man darf auch ein wenig selbstsüchtig sein in dieser Hinsicht. Denn dann, wenn wir andere froh machen, werden wir froh. Es ist im Grunde also nicht Selbstsucht. So schreibt der Apostel als Zeuge Jesu. Und jetzt fängt er gleichsam neu an, seinen Brief zu schreiben. Die ersten vier Verse waren gleichsam so ein Aperitif, so eine Vorspeise. Oder mit einem Haus verglichen, der Eingang. Da hat er schon einiges gesagt. Oder die Einleitung in einer Versammlung. Aber jetzt kommt das Eigentliche. Und wovon spricht Johannes? Er spricht vom Vater und vom Sohn. Denn unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das ist die apostolische Botschaft. Das ist das Wort Gottes. Und er sagt, und dieses ist die Botschaft, die Nachricht, die wir von ihm, das heißt von Jesus, der von Gott gesandt wurde, der von Gott berichtete, er war bei Gott gewesen und kam zur Menschheit und berichtete den Menschen. Und Johannes ist bei Jesus gegeben und er berichtet, was er bei Jesus über Gott gehört hat. Und dies ist die Botschaft, sagt er zu seinen Lesern, die wir von ihm hörten. Und was ist die Botschaft? Ihr kennt sie? Was sagt Johannes hier? Was ist die Botschaft, die Johannes bei Jesus gehört hat? Wie geht's hier weiter im Text? Kennt ihr den Text? Nicht? Dann will ich es euch sagen. Gott ist Licht. Das habt ihr schon vorher gehört, nicht wahr? Gott ist Licht. Wann hatte Jesus das gesagt? Es wäre eine kleine Hausaufgabe. Ihr könnt einmal nach Hause gehen und die Evangelien durchforschen. Und sucht einmal, ob Jesus irgendwo seinen Jüngern gesagt hatte, mein Vater, Gott ist Licht. Ich darf euch schon etwas mitteilen. Das kann eure Hausaufgaben ersparen. Ich habe keine Stelle gefunden, wo Jesus sagt, so mit diesen Worten, Gott ist Licht. Warum sagt denn Johannes, denn er sagt die Wahrheit, warum sagt denn Johannes, Jesus sagte uns, Gott ist Licht? Jetzt müssen wir etwas im Kopf behalten, in Erinnerung ziehen. Etwas, das wir allzu schnell vergessen. Noch einmal Evangelium Johannes, Kapitel 1. Ihr kennt es, ja? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, war ihm zugewandt, und das Wort war Gott. Wer war das Wort? Jesus. Aber Jesus war Gott. Dass Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt, das kennen wir. Aber Jesus ist der Gott, der Licht ist. Jesus ist Licht der Welt, weil Gott Licht der Welt ist und weil er Gott ist. Deshalb, Johannes drängt das zusammen und sagt, dies ist die Botschaft. Er sagt nicht, dies sind die Worte. Er sagt, dies ist die Nachricht. So hat Jesus es uns deutlich gemacht. Und das stimmt. Die Worte selbst hat Jesus nicht so explizit oder so ausdrücklich wohl gesagt. Aber wenn er sagt, dass er Gott sei, das hat er sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, und gleichzeitig sagt, ich bin das Licht der Welt, dann hat er mitgeteilt, Gott ist Licht. Ich bin der Gott, der Licht ist. Ich bin es, weil Gott Licht ist. Aber was heißt das, zu sagen, dass Gott Licht ist? Er fügt dann hinzu, und in ihm ist keine Finsternis, keine Dunkelheit. Nun, er wird gleich von der Sünde sprechen. Das heißt, wenn man in der Dunkelheit lebt, dann lebt man in der Sünde, in der Schuld. Also, wenn er sagt, in Gott ist keine Finsternis, in ihm ist nur Licht, dann soll das wohl heißen, dass Gott vollkommen ist, sündlos. Und Jesus ist der Gott, der sündlos ist. In ihm ist keine Sünde, Kapitel 3 dieses Briefes. Er kannte keine. Und er konnte die Masse des Volkes herausfordern und sagen, wer von euch zeigt mir eine Sünde? Alles schwieg. Niemand konnte es. Er hatte keine. Jesaja hatte schon gesagt, als er ihnen voraussah, dass er mit keinem Wort schuldig geworden war. Und was sagt Jakobus? Wer mit seiner Zunge nicht sündigt, wer seine Zunge beherrschen kann, der ist vollkommen. Denn hier ist die schwächste Stelle. Wer sich hier beherrscht, der kann alles, sein ganzes Wesen beherrschen. Jesus zeigte seine Sündlosigkeit in seinem Wort. Dort, wo wir die schwächste Stelle haben, dort zeigte er seine Stärke und stellte unter Beweis seine ganze Sündlosigkeit. Und somit wurde er ein sündloses Opfer für uns. Und deshalb konnte Johannes der Täufer sagen, schaut, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Gott ist Licht, sündlos, ohne Schatten. Und Jesus ist der Gott, der Licht ist, in dem keine Sünde ist. Und er konnte unsere Sünde auf sich nehmen. Alle unsere Dunkelheit, unsere Finsternis hat er geschmeckt. Aber wenn Gott Licht ist, heißt das noch mehr. Wenn die Sonne aufgeht, kann man sehen. Jemand hat gesagt, wenn die Sonne aufgeht, dann gehen alle Lichter aus. Die braucht man dann nicht. Die Lampen auf den Straßen braucht man nicht mehr. Die Kerzen können gelöscht werden. Wer früh aufgestanden ist und eine Taschenlampe gebraucht oder ein Licht anschaltete in der Wohnung, der braucht es dann nicht mehr. Die Sonne ist da. In der Sonne sieht man. Die Sonne offenbart. Die Sonne lässt alles offenbar werden. Und wenn Gott Licht ist, dann heißt das, dass er sich geoffenbart hat und dass er alles ins Licht gestellt hat. Und erst mit Jesus Christus sehen wir so richtig alles im richtigen Licht. Die Propheten hatten uns schon von Gott manches Licht gegeben, aber Jesus ist der Höhepunkt. Und er stellt uns ins Licht. Und dort sehen wir unsere Flecken. Und nun heißt es, dieses ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch weitergeben. Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm und wir wandeln, tun Schritte in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht, das heißt in Gott, in der Gemeinschaft mit ihm, in der Nähe Gottes uns aufhalten und dort unsere Schritte tun, wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Wer sind die miteinander? Gott, Jesus Christus und wir alle, die wir Gemeinschaft mit ihm haben. Wer bei Jesus ist, hat Gemeinschaft mit dem, der mit Jesus Gemeinschaft hat. Alle miteinander, die alle sind im Licht und haben Gemeinschaft miteinander. Und jetzt? Und das Blut Jesu Christi macht rein, macht uns rein von aller Sünde. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt von jeder Sünde. Warum spricht er von Sünde? Wir haben doch Gemeinschaft mit ihm. Ja, gerade dann, wann wir Gemeinschaft mit ihm haben, gerade dann, wann wir in seine Nähe kommen, wird unsere Fehlerhaftigkeit offenbar. Wir werden ins Licht gestellt. Aber bis dahin sehen wir sie nicht. Erst in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart seines Wortes wird uns klar, wer wir wirklich sind. Aber dann sagt Johannes, müssen wir nicht verzweifeln. Denn dann dürfen wir unsere Sünden bekennen. Und dann reinigt uns das Blut Jesu Christi von jeder Sünde. Das ist das Vorrecht, gerufen zu werden von dieser apostolischen, von dieser Botschaft der Apostel, zu Jesus gerufen zu werden. Das ist das Vorrecht, zu Jesus gerufen zu werden, zu ihm zu kommen. Wir dürfen so kommen, wie wir sind, mit allen unseren Schwächen und Fehlern. Aber wenn wir dort ankommen, bleiben wir nicht, wie wir sind. Da verändert sich vieles, alles. So fingen wir an und so können wir heute Abend abschließen. Jesus kam in die Welt, um uns, die wir in seinem Bilde geschaffen waren, aber uns verirrt hatten und weggelaufen waren von Gott, neue Menschen zu machen und wieder in die Gemeinschaft mit ihm zu rufen. Kennst du diese Gemeinschaft? Diese Frage wollen wir mit nach Hause nehmen. Vielleicht will der eine oder andere antworten auf diese Botschaft des Johannes und seiner Mitapostel, die wir hier im Wort Gottes haben und heute Abend teilweise vernommen haben. Wer darauf antworten möchte, mit Dank oder gar Bitte, der darf so frei sein, das tun. Wir stehen dazu auf.
Amen.